Will you come to my cottage this summer?
Meet us at the
cottage.
Cottage.
Heated rivalry.
Stupid Canadian wolf bird.
Minutenweise analysiert.
I'm not going into details.
Minute 27. Wir sind noch im awkward moment zwischen Shane und Ilja mittendrin. Shane sitzt weiterhin auf dem Bett, wirkt aber ein bisschen verkrampft dabei und verschränkt auch so langsam die Arme von der Brust. Zeitgleich hören wir Ilja, wie er ganz schön krass ausatmet oder am Sighing ist, wie schön der Untertitel es sagt. Und also Shane schaut wirklich sehr starr geradeaus, ist wieder irgendwie so in seiner Gefühlswelt wahrscheinlich so ein bisschen gefangen. Ilja übernimmt dann auch wieder die Kommunikation, wünscht ihm noch leicht lächelnd eine gute Nacht. Er ist jetzt mittlerweile mit dem Anziehen nämlich fertig und steht so still und starr da. Shane erwidert es, aber wirklich keine Reaktion, kein Lächeln. Er sieht wirklich so ein bisschen panisch aus und guckt auch wirklich nicht mehr in Ilias Richtung, obwohl wir ja aus seiner Sicht in Ilias Richtung gucken oder zumindest sein Gesicht so sehen, als würden wir es aus Shanes Perspektive sehen. Ich habe den Eindruck, bei Shane findet in dem Moment so eine Art Shutdown statt. Also er kann vor Ilja nicht mehr dazu stehen, was er gerade fühlt oder was in ihm vorgeht und bin ich auch schon wieder auf der Interpretationsbasis, aber also ich habe ja schon auch oft gesagt, das ist beim ersten Mal gucken für mich was anderes gewesen als beim Reheaten dann, aber das war für mich schon so auch ein so, ich kann nicht dazu stehen, dass das gerade Gefühle in mir ausgelöst hat, also tue ich lieber komplett Shutdownen, bevor ich irgendwas hier Falsches projiziere oder irgendwas von mir preisgebe. Und da wirkte Shane beim ersten Mal, auch als ich ihn noch nicht so kannte, eher so, als würde er eben nicht zu seinen Gefühlen stehen können und deshalb hier so richtig, es wirkt ja schon fast eiskalt, wie er gegenüber Ilja ist. Und Ilja versucht schon noch so den Kontakt zu suchen, weil er schaut ja Shane schon auch sehr direkt an.
My good personal friend Shane Hollander. Er hat ja auch die Arme vor der Brust verschränkt, ne? Also
ja.
Das ist ja auch schon ein krasses körperliches Signal, so mit bitte sprich mich nicht an. Also ich glaube nicht, dass er will, dass Ilja geht. Also
Nee. Ich
glaube, so von der Art und Weise, wie wir das in den vergangenen Minuten gesprochen haben, wie sie miteinander umgegangen sind. Ich bin keine Hollander auf der ersten Stunde, Trutherin, Liebe auf den ersten Blick, so wie andere anwesende Personen in diesem Podcast. Aber ich würde da jetzt nochmal reininterpretieren, dass Shane sich da vielleicht doch, obwohl er sich noch nicht so wirklich in sein Schwulsein reinfindet, dass er sich da vielleicht doch noch mehr wünscht, weil er vielleicht zum ersten Mal in dieser Situation gemerkt hat, wie das ist, mit einem Mann zu schlafen, wie das ist, so körperlich zu sein mit einem anderen Mann. Und dann gerade auch noch mit einem Ilja Rosanov, der für ihn ja vielleicht auch nochmal ja, sehr viel darstellt, was er jetzt persönlich nicht ist. Eine selbstbewusste Persönlichkeit, ein gut aussehender Mann, muss man, finde ich, auch immer mal wieder mitdenken. Ich habe mein Buch leider nicht dabei, ich müsste da nochmal reingucken in den inneren Monolog von Shane. Aber so wie er jetzt in diesem Frame, den ich jetzt für mich angehalten habe, sitzt und guckt, man sieht die Freckles so, man sieht diesen leichten Bartschatten, aber irgendwie sieht er sehr jungenhaft aus und sehr, sehr zerbrechlich in dieser Einstellung, für mich zumindest.
Ich glaube, es ist einfach gerade alles in seinem Kopf so. Also alle diese Dinge, über die wir gesprochen haben, passieren gleichzeitig. Ne? Einerseits will er, dass er ja schnell geht. Andererseits will er, dass er bleibt. Einerseits denkt er vielleicht darüber nach, dass er mehr davon will. Andererseits weiß er, eigentlich sollte es nicht mehr davon geben. Und ich glaube, er ist halt jemand, der nicht so gut filtern kann, dass das unterschiedliche Gefühle sind, die man so ein bisschen auseinander sortieren kann und die alle ihre Relevanz haben können und deshalb macht es ihn gerade so fertig, dieser Moment. Und deshalb ist er dann wahrscheinlich auch ganz froh, dass er ja den Raum verlässt und nicht jetzt noch irgendeine große Abschiedsszene stattfindet, auch wenn wir aus der Zukunft wissen, dass er eigentlich jemand ist, der sich schon andere Abschiedsszenen zwischen den beiden wünschen würde. Aber ich glaube, in diesem Moment ist er einfach nur froh, dass er jetzt erstmal wieder mit sich und seinen Gedanken allein ist und Zeit hat, die zu ordnen.
Wir sprechen bei Shane ja oft von Nicht-Können. Vielleicht ist es auch kein Nicht-Können, sondern ich sage das nur noch mal so, weil wir haben ja jetzt auch seinen Autismus schon festgestellt, sondern es ist einfach auf ihn prasselt einfach sehr viel wahrscheinlich innerlich ein, was Hudson ja sehr gut auch wieder schauspielerisch darstellt. Und er weiß einfach nicht, was er damit tun soll. Okay, er kann es nicht, beschreibt es schon gut, aber er würde es ja trotzdem auch vielleicht irgendwie wollen. Er weiß einfach nur gerade selber nicht so ganz, wohin mit sich. Und ich finde halt auch dieses arme Verschränken von davor hat halt so voll was, ich muss mich gerade beschützen vor was auch immer hier gerade passiert, irgendwie so. Und ich möchte auch nochmal betonen, wir sagen das jetzt immer so scherzhaft mit dem First Love Trutherin, aber für mich ist da auch echt wichtig zu sagen, es war halt beim ersten Mal gucken für mich wirklich was anderes, wie wenn man es dann noch öfters schaut. Also wenn man es öfters schaut, ist glaube ich auch diese First Love Story nicht mehr so wichtig, weil der Gesamtkontext, wenn man halt die ganze Story kennt, ist irgendwie ein anderer.
Ja.
Ich glaube auch, weil es eben so lange dauert, bis die Love Story sich wirklich komplett entfaltet. Mhm. Aber trotzdem verstehe ich auch voll, dass die Tammy in der Vergangenheit, die das gesehen hat, irgendwie auch so dachte, okay, Shane kann hier gerade nicht zu sich stehen und zu dem, was er fühlt.
Ist die Frage, sie hatten jetzt schon Sex, ist es trotzdem ein Slow Burn?
Naja, sie hatten den Sex nach anderthalb Jahren, ne? Also,
ja.
Also wir sind anderthalb Jahre nach dem ersten Treffen an der Wand in Saskatchewan. Das würde ich schon sagen, dass das auch eine Weile gedauert hat.
Ist auch eine Frage, was man als Slow Burn definiert, ne?
Fair.
Also zählt Sex dazu, was man für Gefühle haben kann? Also so, das kann jeder anders für sich definieren, glaube ich so. Aber auf Gefühlsebene ist es definitiv für mich ein Slow Burn. Und ja, das mit dem Sex hatten wir ja auch schon, dass es da ja auch viele Vorurteile in der schwulen Szene gibt und dass es so rum eher so dazugehört. Wobei das nicht für jeden so sein muss, aber hier wird mit dem Klischee gespielt.
Ja, voll.
Ilya ist auf jeden Fall derjenige, der jetzt das Hotelzimmer verlässt, ohne nochmal zurückzugucken. Und da möchte ich kurz eine Mental Note für Zukunftsnele machen. In Episode 2 und Episode 5 der ganzen Serie werden wir nochmal sehen, wie andere Leute Hotelzimmer verlassen, in denen Dinge passiert sind. Und ich werde dann nochmal darauf zurückkommen. Ilya geht nämlich einfach raus, ohne zu gucken. Ohne nochmal links und rechts zu gucken. Einfach Tür auf, raus, tschüss. Und Shane wird es nicht so machen. Da sprechen wir dann aber zu gegebener Zeit nochmal drüber.
Bevor wir die Szene ganz verlassen, bleiben wir aber noch einen Moment bei Shane. Und das ist vielleicht eine der niedlichsten Dinge überhaupt, die in diesen Minuten hier passieren. Ilya ist jetzt raus und man merkt so ein bisschen, dass er diese Front, die er um sich gebaut hat, kurz fallen lassen kann und wieder mit sich alleine ist. Und er sackt wie so in sich zusammen, also seine Körperspannung verändert sich total und er sagt dieses Holy shit, was er aber gar nicht, also das hat gar nicht die ganze Zeit Stimme, sondern seine Stimme ist währenddessen auch so leicht gebrochen. Und das ist für mich so symptomatisch für diesen Realisationsmoment in seinem Kopf, so was da gerade passiert. Krass, krass, was hier gerade passiert ist. Holy shit einfach. Und er wirft sich ja dann auch nochmal die Hände so vors Gesicht. Und ja, es ist einfach ein krasser Moment für ihn, glaube ich, wo er jetzt hier nochmal fühlen kann, was er die letzten Sekunden vorher nicht alles einzeln fühlen konnte.
Ja, er murmelt das auch so süß. Und für mich ist das halt eben eine Bestätigung, dass er vor Ilya auch irgendwie versucht ist, auch so cool down zu playen. Und dann aber, sobald er damit alleine ist, muss er sich ja gerade schon eingestehen, dass hier gerade was Krasses passiert ist. Die Anspannung, die lässt wieder nach. Man hört sogar, wie der Kopf so gegen dieses Kopfteil bummt, so ein bisschen. Und sorry, da kann ich halt dann auch nicht anders als das so interpretieren, dass er ein bisschen mehr fühlt, als er sich zugeben will. Andererseits ist natürlich auch so diese Realisation von, ich habe gerade mit einem Mann geschlafen und das ist vielleicht was, was ich schon länger wollte, aber mir nicht eingestehen konnte. Ja, aber es ist wieder ein Shane, dem man liebend gerne zuguckt, weil wieder sehr viel passiert und auch nochmal viel Gefühlvolleres passiert im Kontrast zu dem starren Shane, den wir erlebt haben, seit er Ilya gefragt hat, ob er es auch ja keinem erzählen wird.
Das ist der letzte Moment dieser Szene und für die Überblendung in die nächste Szene startet jetzt ein Musikstück, was uns einen Moment begleiten wird. Das ist das Stück Une Journée Parfaite von Dumas, das jetzt erstmal nur instrumental ist und später auch Text kriegt und ja, wo es so insgesamt, wenn man sich die Lyrics mal anguckt, würde ich sagen, geht es darin um die Flüchtigkeit von Perfektion und um Momente, die sich vielleicht erst perfekt anfühlen und es dann aber, wenn man so die Gesamtsituation anguckt, nicht unbedingt sind. Und da haben wir es mal wieder, dass Jacob Tierney für diese Serie einfach an jeder Stelle, wo er Popsongs verwendet, welche nimmt, die auch von den Lyrics einfach perfekt auf die Szenen passen. Weil was, wenn nicht genau das ist, diese Situation? Die war für einen Moment perfekt und jetzt fängt Shane an, alle Konsequenzen, die damit einhergehen, mitzuwälzen in seinem Kopf. Und damit fühlt es sich gar nicht mehr so perfekt an, wie es sich noch vor ein, zwei Minuten für ihn angefühlt hat. Und da passt dieser Song einfach total gut zu.
Ja, und das mit der Gesamtsituation passt auch super gut, weil wir uns jetzt so langsam vom Bildlichen her wieder der Hockeywelt nähern oder dem Hockeyweltumfeld. Und wenn man das in der Gesamtsituation betrachtet, dann sieht das, was davor passiert ist, auch schon wieder ganz anders aus. Deshalb finde ich, passt der Song auch wirklich sehr gut.
Ja.
Was ich zu dem Musiker hinzufügen wollte, der Künstler heißt Dumas, also Steve Dumas. Das ist ein kanadischer Sänger aus Victoriaville in Quebec, deswegen halt auch frankophon. Und das ist krass, dass Jacob Tierney mal wieder einen Song von einem, also jetzt für mich sehr unbekannten Künstler genommen hat. Aber der ist auch jetzt in Kanada nicht der größte Superstar. Also das am höchsten gechartete Album von ihm in Kanada ist sein Album von 2012. Das war mal auf Platz 11 in den kanadischen Charts. Also es ist jetzt nicht so, dass das so ein Superstar auch in Kanada ist. Und der macht halt sonst so viel Indie-Rock und passt halt einfach von der Art und Weise, wie Jacob Tierney mit Musik umgeht, nicht nur, weil es textlich und musikalisch sehr gute Stücke sind und passt, sondern weil es auch einfach nicht nur für uns unbekannte MusikerInnen sind, sondern auch in Kanada nicht unbedingt die Superstars sind.
Ich glaube auch, es ist ja jetzt erst der zweite richtige populäre Song, also populärere Musik, sag ich jetzt mal, als die Filmmusik, die von Peter komponiert wird. Und es zeigt mit wie viel Fingerspitzengefühl Jacob Tierney das ausgewählt hat, weil jetzt haben wir einmal einen englischsprachigen Song gehabt und jetzt den französischen, um Kanada auch mit den Nationalsprachen quasi gerecht zu werden. Das finde ich schon auch sehr schön, dass das direkt am Anfang so mit einbezogen wird. Und es gab ja zumindest in der vergangenen Woche dieses New Yorker Mark-Comic. Nele hat das auch geliked, habe ich auf jeden Fall gesehen, wo Jacob großartig angekündigt hat, so, es werden auch weiterhin unpopuläre Songs in der Serie auftauchen. Er wird immer die B-Seite verwenden, quasi so von irgendwelchen Singles und so, was natürlich schon spannend ist und was ja auch zeigt, welche Gedanken dahinter stecken in dieser Musikauswahl. Und zeitgleich trotzdem halt auch durch diese Viralität der Serie hat dieser Song zum Beispiel eben 1 Million Streams innerhalb von einem Monat bekommen, was wirklich crazy ist auch. Also es hat halt auch einen Impact auf diese KünstlerInnen und anscheinend versuchen auch viele KünstlerInnen, also sehr bekannte KünstlerInnen jetzt Jacob Tierney vorab Sachen zu schicken, die noch gar nicht veröffentlicht sind und unterzubekommen. Aber das lässt er nicht mit sich machen wahrscheinlich.
So, und dieses Lied, haben wir ja schon gesagt, wird genutzt für den Übergang in die nächste Szene. Wir haben wieder so eine Schwarzblende, wie wir sie schon kennen, für Szenen, bei denen wir einen kleinen Zeitsprung haben. Und dann sagt uns die Texttafel 3 months later, also 3 Monate später in Montreal. Und die Musik läuft weiter und wir sehen ein Handy, auf dem jemand ein Video schaut von Ilja. Genau, das ist ein Handy, was in die Zeit passt, würde ich sagen. Ich wollte auch immer so ein Schiebehandy haben. Ich hatte nie eins.
Ich hatte so eins.
Also so eins, ne, wo man das Display, den oberen Teil so hochschieben kann und dann unten so eine kleine Tastatur sich aufklappt.
Also für mich hat es voll so dieser Sony Ericsson-Vibe, weil es ist ja auch diese Play-Taste da zu sehen und damals war man schon sehr cool, wenn man so Musik über Sony Ericsson hören konnte, die man sich damals noch via Bluetooth geschickt hat oder irgendwie so übers Handy, aufs Handy rübergezogen hat. Ich finde es voll witzig, weil jetzt endlich mal wieder so ins Detail gehen kann beim minutenweise gucken und es für mich so ein paar Ungereimtheiten gibt. Also ich finde sehr gut, dass das 3G dort steht. Wir werden daran erinnert, es gab mal nicht immer Zeiten, in denen man immer 5G hatte. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man da wirklich schon so 3G oder so hatte. Das finde ich authentisch. Dann kommt aber das verbundene WLAN, finde ich für diese Handys super unauthentisch. Konnte man damals nicht mit diesem Handy verbinden, soweit ich weiß.
Aber wir sind schon Herbst 2010. Ja. Das heißt, wir sind schon 3 Jahre nach dem iPhone.
Ja, eigentlich gab es das da schon so. Aber mit den Handys hat man sich eigentlich damals nicht mit WLAN, also so irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, wobei vielleicht doch. Und man hat es einfach so verdrängt. Aber dann waren es ja eigentlich schon mehr so Touch-Handys. Naja, egal. Fand ich ein bisschen sass. Und für die Sony Ericssons habe ich auch eher noch so im Kopf rechts oben die Akkuanzeige. Das waren immer so 3 Striche. die dann immer so wenig und nicht so dieses, ja, ich bin ein bisschen ins Nostalgieloch gefallen, aber ich finde es schon cool und ich möchte noch erwähnen, erstens, das Handy hat noch den Vibe von, für mich, wenn man auf die Internet-Taste kam, damals hat man die komplette Panik ever bekommen, weil man dachte, man muss sein ganzes Taschengeld dafür zahlen, aber das nur so am Rande erwähnt. Und Shane wird ja später sagen, er war auf YouTube, aber das sieht halt nicht wie YouTube aus. Also auch nicht wie YouTube 2010.
Doch, wie das alte YouTube auf jeden Fall.
Aber genau diese Leiste, I don't know, das sieht eher aus
ja,
wie,
die Leiste.
Also ich würde tippen, Shane war auf YouTube und hat sich das
runtergeladen.
Video runtergeladen.
Hier beginnt die Fanfiction, Leute.
Weil das sieht schon aus wie so der interne Player von, ja, von so einem Handy. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass er sich das runtergeladen hat.
Er hat sich auf YouTube geguckt und dann noch 10-mal selber nochmal auf seinem Handy angeguckt.
Nee, aber der Button, also selbst wenn man sich irgendwie so mal die Wayback-Maschine anguckt und sich dann mal so YouTube anguckt, das passt,
ja?
Das kommt auf jeden Fall hin. Auch mit diesem, der Balken unten, der Play-Button, ist ja ein einfacher Play-Button und dann halt eben dieser, ich weiß nicht, ob das bei YouTube früher blau war, ich glaube, das war eher grau, aber so von der Grafik her kann das durchaus YouTube sein. Ich glaube, die haben das da safe reinmontiert, aber das ist nicht YouTube an sich so, das ist nicht die Oberfläche von YouTube. Die sah schon etwas rudimentär anders aus zu dem Vergleich zu heute, aber war schon immer ähnlich aufgebaut, ne? Du hattest oben links das YouTube-Logo, dann hattest du die Suchleiste und dann hattest du dein Video und rechts auf der Seite hattest du weitere Vorschläge. Das war bei YouTube schon immer so, aber es sah halt alles nicht ganz so clean, wie es halt jetzt in 2026 ist. Aber so vom Ding her passt es schon, von der Grafik her.
Immerhin haben sie nicht so tatortmäßig einen ganz anderen Streaming-Service erfunden, von dem er hier sich dieses Video anguckt, sondern bezeichnet es später einfach als YouTube.
TubeU oder sowas. Genau, wir wissen ja gar nicht, dass es Shane ist, also wir wissen, dass es Shane ist, aber wir sehen quasi nur dieses Handy in der Hand, die Fingernägel sind so ein bisschen abgekaut, also zumindest der Daumennagel, zumindest angeknabbert und wir sehen dann quasi, wie dieses Video spielt und ein Reporter stellt, während halt immer noch das Instrumental von Une Journée Parfait läuft, die Frage, how are you feeling about finally getting to Montreal tomorrow, also wie fühlst du dich, dass es jetzt endlich das Spiel gegen Montreal gibt? Und dann sehen wir halt Ilya auf diesem kleinen Handy-Display und im Hintergrund das große Boston Raiders-Logo. Ich wollte gerade Bears sagen schon wieder, sorry. Genau, und der Ilya auf dem Video gibt halt so eine klassische Sportler-Antwort, ne? So, ja, wird Zeit, so gut. So, er macht diesen klassischen Ilya-Move, den Becky auch schon ein paar Mal erzählt hat, genau. Also er packt quasi
den Arm hinter den Kopf.
Guckt aber trotzdem weiter in die Richtung des Reporters, also quasi aus dem Handy-Bildschirm nach rechts raus.
Also von sich aus rechts.
Von sich aus rechts raus. Und der Reporter stellt nochmal die zweite Nachfrage, nämlich, are you looking forward to beating Shane Hollander? Also freust du dich darauf, Shane Hollander zu schlagen? Und darauf reagiert Ilya, so wie Ilya eigentlich zu reagieren hat. So, ich find's großartig, weil er sagt halt einfach nur so, ah, he's goalie now, yes? Also Ilya sagt halt so, ja, er ist jetzt also Torhüter, ja, dementsprechend kann ich ihn ja nur schlagen. Finde ich sehr on-brand sehr passend für Ilya in dieser Situation. Nämlich auf der einen Seite nimmt er den Reporter so ein bisschen hops mit dem, was er sagt, wie er reagiert, also wie er auf diese, sorry, ich bin selber Sportjournalist, ich darf das sagen, dumme Frage reagiert. Und gleichzeitig nimmt er ja aber auch Shane damit so ein bisschen auf die Schippe.
Und das macht die Serie ja dann auch wieder sehr gut, weil genau in dem Moment, wo er quasi Shane kommentiert, switcht die Perspektive, die wir auf die Situation haben. Vorher haben wir ja über die Schulter der Person auf das Handy geguckt. Jetzt sehen wir, welche Person es ist. Überraschung, es ist Shane, der auf dem Handy gerade dieses Video anguckt. Und er grinst so ein bisschen in so einer Mischung aus künstlicher Empörung und Anerkennung für die Schnelligkeit, mit der er diese lustige Antwort auf diese dumme Frage gefunden hat. Und ja, er guckt sich hier scheinbar gerade in seiner Freizeit Ilya Rosanoff-Videos an.
Ist auch vielleicht so ein bisschen so ein anerkennendes Lachen für ihre Rivalität, die ja in den letzten Monaten sicherlich nicht weniger geworden ist. Das wird ja ein Postgame-Interview, also Nachspiel-Interview nach dem letzten Spiel, vor dem kommenden Spiel gegen Montreal auf Boston-Seite gewesen sein, wo dann Ilya nach dem jetzt kommenden Spiel gefragt wird. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Shane auch ein bisschen in sich hineinlächelt, weil A, er sich freut, dass eben dieses Spiel ansteht, aber B, er auch Bock hat, wieder gegen Ilya zu spielen. Weil das ist ja jetzt das erste Mal, dass die beiden wieder gegeneinander Hockey spielen werden. Ja, bei ihrem ersten MHL-Spiel, aber halt in einem ganz anderen Setting.
Tatsächlich finde ich das mit das Wichtigste an dieser Szene oder an diesem Szenenwechsel oder was hier in dieser Minute auch wieder aufgebaut werden soll. Wir sind jetzt zurück voll in diesem Rivalitätsgame und wir wollen auch die Rivalität bildlich sehr stark weiter ausbauen. Aber eben, es passt auch zu diesem, was wir vorhin gesagt haben beim Musikübergang, ne? Wir sind zurück in der Realität, in der sie sich befinden, auch in dem Öffentlichkeitsblick vielleicht ein bisschen. Und ich finde, das macht das Set-Design auch wieder sehr, sehr deutlich. Ihr habt es gerade beide schon beschrieben, das Boston Raiders Logo ist sehr deutlich und sehr gelb strahlend im Hintergrund zu sehen. Aber sobald wir Shane sehen, sehen wir ihn auch mit der Metros-Mütze auf. Also es wird sehr eindeutig so, hier Shane spielt für die Metros. Und wenn ich zurück zu meiner neuen Zwischenserie komme, hässliche Kunst im Hintergrund, ist mir aufgefallen beim minutenweise Gucken. Es hängen zwei Bilder in Shanes Wohnzimmer und beide sind blau und gelb. Beides Elemente aus beiden Logos vermixt, die hier jetzt wieder so aufeinandertreffen. Kann man auch überinterpretieren, aber ich fand es ein lustiges Detail. Allgemein wirkt die Wohnung etwas suspekt auf mich.
Voll.
Vor allem,
ja, wir müssen über diese Wohnung sprechen.
Der Gummibaum hinten rechts, was soll der da? Wie hässlich ist der? Also sorry, der hat doch jemanden, der ihm das eingerichtet hat. Raus mit diesem hässlichen Gummibaum, es tut mir leid, was soll das? Check's nicht.
Ich finde auch ehrlich gesagt diese Art, wie diese Marmorwand hinter diesem Fernseher ist, aber darunter, ich weiß nicht, ob das nochmal ein Kamin sein soll. Ich glaube nicht, den würdest du nicht unter den Fernseher machen.
Oh, das könnten wir später fact-checken. Das könnte man aus einer anderen Perspektive mal noch sehen.
Auf jeden Fall. Also das finde ich irgendwie komisch, diesen Absatz da. Und also wie viele Lampen hängen über diesem Küchentresen, an dem Shane gerade sitzt? Also wer beleuchtet eine Küchenszene mit so vielen verschiedenen Lampen, statt da, also ein Küchentresen, da soll ja auch dran gearbeitet werden, da würde man eigentlich so eine längere Lampe oder sowas drüber hängen und nicht fünf kleine Einzellichtquellen und dann dazu noch rechts eine weitere Lampe, die aber anders aussieht als die anderen Lampen, die links hängen. Also es ist wild hier, diese untere Etage von Shanes Wohnung.
Ich glaube, dass diese Lampen, also ich checke voll, warum euch die Lampen stören. Ich glaube, das ist jetzt eine Perspektivsache, warum das komisch aussieht.
Ja, hätte ich auch
gesagt.
Weil
ich glaube, die große Lampe, die Becky eben meinte,
hängt weiter hinten.
Die hängt viel weiter
die
hinten.
Esstischlampe.
Also nicht viel, aber ja, schon einige Meter. Aber weil die Kamera so positioniert ist und wir quasi auf der linken Seite so, ich denke mal, den Rest vom Kühlschrank noch sehen, sieht das halt so aus, als ob die alle in einer Reihe hängen würden, was sie, glaube ich, nicht tun, weil dahinter ist ja aber noch mehr Lampen. Also quasi über dem Wohnzimmerbereich.
Ja, okay, fair.
Da ist so ein Holzpanel in der Decke und da sind so 2, 4, 6, 8 Lampen, so LEDs quasi in der Decke.
Ja.
Ich glaube, das soll so sportlerschick sein.
Und rechts und links nochmal 2 Stehlampen, ne? Auch.
Ja, das sind wieder verschiedene Lampen. Also es ist wirklich.
Ja, die ganze Wohnung voll Lampen.
Die Lampen sind ein Thema.
Aber ich will nur nochmal betonen, die Queer Theory durch Lampen wird hier auf jeden Fall auch betont. So, just saying, ja.
Was ich bei diesem Einblick in Shanes Leben ja auch, muss man irgendwie sagen, irgendwie ganz interessant finde, ist, dass es kein Bücherregal gibt. Also ich müsste nochmal nachgucken, ob es im Cottage ein Bücherregal gibt, aber wir wissen jetzt, dass Zukunfts-Shane sehr viel lesen wird. Und das fand ich irgendwie so beim ersten Mal gucken, ist mir natürlich nicht aufgefallen, aber jetzt so beim Rewatch denke ich so, okay, wo sind Shanes Bücher? Und das zweite irgendwie so, das ist ja kein gebautes Set, sondern wir wissen, dass das eine Wohnung ist, wo Menschen wohnen.
Ja, ja.
Und viele Sachen sind nicht zentriert. Das macht mich wahnsinnig. Also der Fernseher über diesem Kamin-Dings, was wir nochmal gucken müssen, der ist nicht zentriert. Rechts dieses Regal, wo theoretisch Bücher stehen könnten, wo halt so Krimskrams, Tüdelkram, wie meine Oma sagen würde, drin steht. Guckt bitte mal über die Schränke da drüber. Die sind nicht zentriert. Das ist also, das macht mich wütend.
Aber auch das Bild, was ich angesprochen habe, das hängt da so komisch dran an diesem Fernseher links. Das sieht gar nicht schön aus. Das kann sich ja nicht mal entfalten.
Nee, es ist alles irgendwie sehr, sehr unruhig und auch so durch die Farben, ne? Also wir haben so eine orangene Ledercouch, würde ich sagen, und dann halt so türkisgrüne Stühle, eine türkise Obstschale, wo nichts drin ist auf dem Esstisch und vorne aber wieder so eine Holzschale, da ist dann Obst drin. Und es ist eine weiße Hochglanzküche und dann hast du da diese tausenden Mixe aus, du hast diese Holzelemente auf diesem Küchentresen stehen, man sieht es so ein bisschen im Anschnitt, du hast auf diesem Tresen aber auch noch quasi unter diesem Tresen so Verkleidungsteile, die auch safe aus Holz sind, also ich kann mir gut vorstellen, dass da eine Spülmaschine drin ist und dann hast du diese Töpfe, wo die Pflanzen sind auf diesem weißen Tresen, die sind definitiv nicht aus Holz, also dieser ganze Mix plus der Marmor im Hintergrund, plus die komische Kunst, ja, plus diese Pflanzen und dann der Boden, den sieht man ja auch noch, den Wohnzimmerboden, es ist nochmal anderes Holz.
Anderes als die Treppe auch.
Plus dann dieses Holzpanel an der Decke, es ist wild.
Aber to be fair, Leute, es ist mir wirklich jetzt erst aufgefallen beim für die Minute gucken. Davor hat es mich null gestört, weil ich glaube, man sieht es halt nicht so lange, dass man sich wirklich krass dran stören kann. Aber wenn man halt so langsam guckt, da dachte ich auch so, was ist das bitte für eine Inneneinrichtung hier?
Aber es ist auch trotzdem eine unruhige Bildeinstellung, die wir so überhaupt nicht gehabt haben jetzt. Also
es wird auch nie wieder so unruhig werden in dieser Wohnung.
Ich glaube, das ist auch so ein Ding zu zeigen, hey, Shane hat auf einmal sehr viel Geld und muss auf einmal so ein paar Sachen darstellen, die er so eigentlich noch nicht hat, nämlich Geschmack in dem Fall. Das ist ja, ja, aber er ist halt ein fucking 19-jähriger Sportler, der auf einmal Millionen auf dem Konto hat und nicht so wirklich weiß, was er damit machen soll. Im Buch gibt es die tolle Szene, da sprechen wir dann drüber, wo die Mutter sagt, wir haben noch eine Lampe, kauf die, nimm die Lampe mit. So.
Ich müsste auch gerade dran denken, voll.
Das ist, finde ich, so wirklich dieses Foreshadowing für diese Buchszene, ist, finde ich, kondensiert in diesem wilden Wohn-Ess-Bereich.
Ja, ich habe noch zwei Gedanken dazu. Also einmal der, ich kann mir schon vorstellen, dass Shane Hollander, der ja wirklich seinen Style nicht gefunden hat bisher, sich denkt, so kann man eine Wohnung einrichten. Gleichzeitig wissen wir ja aber auch von später, dass es eine Einrichterin gab, die diese Wohnung für ihn eingerichtet hat. Und das wiederum halte ich dann schon für einen Verrat am Berufsstand der Inneneinrichterin.
Sie hat ihn ausgenommen. Sie hat ihn ausgenommen einfach.
Würde ich aber auch machen. Ist fair.
Ach ja.
Aber Leute, wir müssen noch über die Bananen reden, weil mir beim minutenweise Gucken jetzt aufgefallen ist, dass Shane ja so einen leckeren Smoothie links von seiner Hand stehen hat. Er ist so ein bisschen hell, also so gelblich, vielleicht also heller.
Keine Blaubeeren.
Kein Blue Moon über Brooklyn.
Vielleicht auf jeden Fall Bananen. Und die Bananen sind klar nah am Smoothie platziert. Das finde ich auch ein bisschen. Also für mich ist es jetzt so ein Easter Egg offiziell. Wir haben es hier als Easter Egg festgehalten.
Inhaltlich geht es damit weiter, dass jetzt eine Reporterin eine sehr kluge Frage stellt, wie ich finde, muss man auch mal sagen. Wir hatten ja eben den Reporter, der ihn halt nach Shane gefragt hat und die Reporterin, die fragt ihn jetzt, ob Ilja das, was er am Anfang des Jahres gesagt hat, nämlich, dass er in seiner Rookie-Season, also in seiner ersten Spielsaison 40 Tore machen möchte, ob er glaubt, dass das immer noch passieren wird. Und dann sagt Ilja quasi, glaube ich, so mit das meist zitierteste Meme, wir springen auch aus der Situation in Shanes Wohn-Ess-Bereich quasi in das Video an sich, was er geguckt hat, was auch dadurch deutlich wird, dass die Ränder von dem, also der Bildausschnitt, wir sehen jetzt wirklich Ilja ganz groß mit so drei Mikrofonen vor sich und rechts und links haben wir aber viel mehr schwarz, also dadurch wird wirklich deutlich, dass das jetzt ein Fernsehinterview quasi ist. Wir haben auch das Logo von der MHL Network quasi in der Ecke.
MLH.
MLH, sag ich doch. Und Ilja sagt halt wirklich den berühmten Satz, no, I never said 40 goals. Also nein, ich habe nie 40 Tore gesagt. It's lie, liar told you that. Also quasi, er hat quasi gesagt, das ist eine Lüge, hat dir ein Lügner erzählt.
Liar told you that. Ja, sehr schön. Sehr Ilja Antwort. Wir erfahren erst am Anfang der nächsten Minute, was er denn eigentlich gesagt hat. Aber er knallt hier einfach mal der Reporterin entgegen, dass das eine Lüge ist, der sie da aufgesessen ist. Und guckt auch so ein bisschen fast wie so ein väterlicher Blick, wenn ein Vater seinem Kind sagt, ach, da bist du jetzt aber einer Lüge aufgesessen. Also er nimmt fast so eine schauspielerische Rolle ein, voll, wie er das halt in so Interviews immer macht, ne?
Es gibt auf jeden Fall einen schauspielerischen Ilja für das öffentliche Blick. Jetzt sind wir ja eigentlich wieder im öffentlichen Blick, ne? Ja. Also wir sind von frontal, von vorne. Und ich würde auch direkt sagen, das, was Nele gerade beschrieben hat mit den Rändern, jetzt hat es für mich auch die richtige YouTube-Ästhetik, ne? Das ist genau der Schnitt, so wie man ihn auf YouTube gucken würde. Ich finde es noch voll spannend, dass, wo Shane es auf dem Handy anschaut, ist es eher so der seitliche Blick. Also es wirkt für mich fast wie eine andere Kamera oder zwei unterschiedliche Networks, die das halt gefilmt haben. Und dann sind wir halt wie so in der Situation trotzdem dabei, fast schon so, als wären wir die Reporter, obwohl wir trotzdem das YouTube-Video sehen. Und es ist schon noch lustig, wie diese Interview-Situation hier dargestellt wird, auch als eine Person, die das natürlich auch schon selbst erlebt hat als Journalistin, wie dann noch links so die Kameralinse so ein bisschen reinfährt, aber eher so von jemandem, der vielleicht auch so Agenturfotos oder so irgendwie machen würde, keine Ahnung. Ein bisschen unrealistisch. unrealistisch, to be honest, aber egal. Und dann halt aber auch noch die Mikrofons mit Sports News und was weiß ich alles so. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder in der Öffentlichkeitswelt drinne und welches Bild da projiziert wird, auch von Ilja, dem cool Hockey Guy, dem alles ein bisschen egal ist.
Und der Song, den Becky schon sehr gut besprochen und analysiert hat, da fängt jetzt auch der Text an einzusetzen. Und die ersten zwei Zeilen aus dem Lied sind auf Französisch: J'avais la carte sans la mission, manquait l'adresse à l'invitation. Also auf Deutsch übersetzt: Ich habe zwar die Karte für so ein Ziel, aber man hat die Adresse auf der Einladung vergessen. Vom Textlichen passt es einfach so Arsch auf Eimer auf diese Situation, weil Ilja wird sehr lange Zeit brauchen, bis er mal Shanes zu Hause sehen wird. Und das hat mich an diesem Song voll gepackt und deswegen wollte ich das jetzt unbedingt nochmal sagen, weil das auch so ein krasses Foreshadowing ist, weil wir sehen Shanes Inneneinrichtung, also ich in dem Fall, kann mich darüber lustig machen und kann sagen, dass das wild ist. Aber Ilja wird Jahre brauchen, bis er mal in das Wohnzimmer von Shane Hollander vordringen kann.
Wobei er ja gerade drinne ist, er weiß es nur nicht.
Ja. Dann lassen wir uns mal in der nächsten Minute dann aufklären, was Ilja eigentlich gemeint hat, als er die 40 Tore als eine Lüge bezeichnet. Und bis dahin, see you next episode.
Tschüss. See you.
Meet Us at the Cottage ist ein Podcast von Becky, Tami und Nele, in dem wir die Serie Heated Rivalry minutenweise analysieren. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, im Internet unter heatedrivalrypod.de oder auf Instagram @heatedrivalry.pod. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und eure Meinung. Und wenn ihr als Gast mit uns über die Serie im Podcast sprechen wollt, dann schreibt uns eine DM bei Instagram.
I was gonna ask you, Hollander, will you come to my cottage this summer?